Hast du dich auch schon mal gefragt, welchen beruflichen Weg soll ich einschlagen? Ist der, den ich gerade gehe, der richtige? Und wie haben es meine Idole und Vorbilder geschafft, erfolgreich zu werden? Angst anzufangen oder ein fehlender Plan sind dabei völlig normal. Mein Podcast Durchgestartet wird dir die richtige Portion Motivation, Inspiration und Unterhaltung mit auf den Weg geben. Hier erzählen dir junge Durchstarter von ihren persönlichen Wegen und Erfahrungen hin zum beruflichen Erfolg. Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die liebe Anne Sauer. Anna ist deutsche Nationalspielerin im Fechten. Insgesamt ist Anne 10-fache deutsche Meisterin geworden. Zudem gewann sie bei den europäischen Meisterschaften zusammen mit ihrer Mannschaft die Bronzemedaille. Ihr erster World Cup-Sieg gelang ihr im April diesen Jahres. Erst einmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und bevor wir zur ersten Frage kommen, wie du überhaupt zum Fechten gekommen bist, müssen wir, glaube ich, erstmal ein paar Begrifflichkeiten klären. Nämlich, du machst ja das sogenannte Florettfechten. Wo ist da der Unterschied zu anderen Fechtarten? Beziehungsweise Florett ist ja, glaube ich, die Bezeichnung der Waffe. Also vielleicht kannst du da mal ein bisschen drüber erzählen, woher das kommt und warum du nicht die anderen Fechtarten machst.
Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Es freut mich sehr. Und ja, du hast schon die Einführung super gut gemacht. Also da war eigentlich alles richtig. Und genau, wir haben Florett, Degen und Säbel. Das sind tatsächlich die drei Waffen, sagt man bei uns auch. Auch wenn die nicht scharf sind. Also da muss man jetzt keine Angst vor Verletzungen oder sonstiges haben. Und genau, im Florett ist es so, wir haben die kleinste Trefferfläche, also nur der Oberkörper, ohne die Arme und die Beine, ohne den Kopf. Im Degen ist der gesamte Körper die Trefferfläche, also von Kopf bis Fuß, Hand, alles dabei. Und im Säbel ist es von der Hüfte aufwärts, also auch mit, also Oberkörper, Arme und Kopf. Genau, das sind so die grundlegenden Unterschiede. Und im Degen gibt es quasi eine Besonderheit, wenn beide treffen, kriegen beide einen Treffer. Und in den beiden anderen Waffen jeweils nur der, der das Angriffsrecht hatte.
Und wie kann man sich das Florett vorstellen, jetzt so rein visuell für den, der es gerade nicht vor Augen hat? Mhm.
Also vorne ein kleiner Griff, also ein Griff eben, wo man die Hand hat. Davor ist so eine Art Glocke, nennt sich das, um die Hand einfach zu schützen vor Verletzungen. Und dann kommt eben die Klinge, also das, was hier die meisten vielleicht sich unter einem Schwert vorstellen. Das ist so von Zorro oder die drei Musketiere, was man so kennt. Und vorne ist so eine stumpfe Spitze, sieht eigentlich aus wie ein Knopf. Und der kann dann eingedrückt werden und dadurch quasi, wenn man den Gegner mit dieser Spitze eben auf der Trefferfläche trifft, dann wird ein Treffer ausgelöst.
Aber das ist dann auch so die Standardwaffe, die benutzt wird? Oder ist es auch üblich, dass man mit dem Degen zum Beispiel fechtet, jetzt aus sporttechnischen Gründen?
Es gibt alle drei Waffen, also sozusagen dann sechs Disziplinen, jeweils immer Männer und Frauen. Und man entscheidet sich eigentlich im Kindes- oder Jugendalter dann für eine Waffe. Meistens liegt es daran, in welchem Verein man anfängt. In Solingen zum Beispiel gibt es Florett und Säbel, dann kann man halt eigentlich keinen Degen anfangen. Kommt immer ganz auf die Stadt an und also dann macht man eigentlich immer nur eine Waffe. Also es gibt eigentlich auch im Profibereich eigentlich niemanden, der zwei oder drei Waffen macht.
Ah, Wahnsinn. Und du hast auch damals mit dem Florettfechten begonnen dann?
Genau, ich habe sogar Florett und Degen gefochten, weil es sind beides Stoßwaffen. Also da ist die Klinge biegsam sozusagen und die biegt sich beim Stoßen ein bisschen. Und Säbel ist eine Hiebwaffe, deswegen kann man Degen und Florett am Anfang noch gemeinsam machen und dann irgendwann entscheidet man sich als Kind dazu, halt eine weiterzumachen oder professioneller zu machen. Und bei mir war das dann Florett und der Grund war eigentlich nur, dass mir der Degen ein bisschen mehr wehgetan hat. Also gab halt ein bisschen mehr blaue Flecken und das war eigentlich der Hauptgrund. Aber ich bin total froh, dass ich die Entscheidung so getroffen habe.
Ja, warum?
Man sagt immer, Florett ist die Königsdisziplin, eben weil die Trefferfläche die kleinste Trefferfläche ist und eben immer nur einer den Treffer bekommt. Aber jeder sagt über seine Disziplin, dass es die Königsdisziplin ist. Also das darf man nicht so ernst nehmen.
Aber ich kann mir das vorstellen, dass wenn man gerade nur so ein dünnes, filigranes Klingel, kann man das dazu Klingel, sagen? Genau, Klingel, ja. Obwohl es ja nicht scharf ist. Wenn man das so fein hat, dass es natürlich viel, viel, viel schwieriger ist, als wenn man so eine breite Fläche rein physikalisch schon betrachtet.
Macht absolut Sinn, ja.
Warum hast du dich damals überhaupt dazu entschieden, mit dem Fechten anzufangen? Also ich meine, das ist jetzt nicht so die Standardsportart wie Fußball oder Handball.
Ja, also tatsächlich war ich super hyperaktiv, bin immer von der Schule gekommen zum Bolzplatz und selbst danach war ich irgendwie nicht ausgelastet genug für meine Eltern. Und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen irgendwas suchen für das Kind, die muss sich mehr auspowern irgendwo. Und war dann bei der Leichtathletik, beim Tennis, beim Fußball, habe alles ausprobiert. Und dann haben sie einen Zeitungsartikel tatsächlich in der Zeitung gefunden übers Fechten. Und es war nur 30 Minuten entfernt. Da haben sie gemeint, das ist doch cool, willst du es mal ausprobieren? Ich bin mit meinem Bruder da hingegangen zum Art Schnuppertraining, habe es in die Florette in die Hand genommen, fand es direkt richtig cool. Wir haben es auch beide gemacht. Mein Bruder war witzigerweise total erfolgreich die ersten 2 Jahre, hat eigentlich alles gewonnen. Ich habe alles verloren. Und ich bin aber dabei geblieben und er hat wieder aufgehört und ist zurück zum Fußball. Genau, und ich habe dann aber so nach und nach ein bisschen aufgeholt, sage ich mal, weil ich war halt schon 11 und es war wirklich so die letzte Möglichkeit eigentlich mit Fechten anzufangen. Die meisten fangen schon mit 5 oder 6 an. Genau.
Oh ja, das ist in der Tat interessant, weil man hört das ja immer wieder von Leistungssportlern, dass die quasi schon von der Wiege auf das Ganze machen, deswegen du dann eigentlich ein richtiger Spätzünder bist. Was mich immer so ein bisschen interessiert ist, okay, du hast gesagt, du hast ja auch diese ganzen anderen Sportarten ausprobiert und ich die selber auch Tennis gespielt habe, ich weiß, wie anstrengend das auch ist und dass man da ja auch eigentlich ausgepowert rausgehen muss. Warum letzten Endes hast du dich eher mit dem Fechten wohlgefühlt? Also was ist es, was dir daran so unglaublich viel Spaß gemacht hat?
Ja, am Anfang weiß ich gar nicht, ob ich das so richtig verstanden habe, glaube ich. Aber mittlerweile sage ich eigentlich, Fechten ist die einzige Sportart, die ich kenne, bei der man wirklich 0,0 an seine restlichen Probleme denken kann. Also wenn man das tun würde, würde man direkt getroffen werden und das versucht man ja die ganze Zeit zu verhindern. Deshalb ist es wirklich sowas, wenn man ins Training geht und die 2 oder 3 Stunden beschäftigt ist, dann kann man wirklich nicht an irgendwas anderes denken und das liebe ich eigentlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, zum Beispiel laufen zu gehen, wenn ich Probleme hätte, weil ich dann die ganze Zeit, glaube ich, während des Laufens nur an meine Probleme denken würde. Ich glaube aber, als Kind fand ich es irgendwie cool, weil es also dieser Kampf, dieses 1 gegen 1 fand ich irgendwie total interessant und einfach so dieser Anreiz, vielleicht das aufzuholen, was die anderen schon von mir voraus sind, auf jeden Fall, ja.
Naja, ich glaube auch, dass es so eine Mischung aus ganz, ganz vielen einzelnen Faktoren ist, dass man das gar nicht so sagen kann, okay, das ist jetzt der Grund, warum ich das und das mache, sondern dass da ganz, ganz viele Sachen mit einspielen. Auch interessant finde ich, ist, dass du gesagt hast, okay, du hast eigentlich am Anfang eher irgendwie alles verloren und du hast aber trotzdem weitergemacht. Warum?
Ja, also irgendwie hat es irgendwas in mir entfacht. Ich hatte diesen Ehrgeiz irgendwie von Anfang an dann immer dieses 1:1. Danach steht auf der Meldeanlage das Ergebnis. Also man sieht immer direkt, wer hat gewonnen, 5:3 oder 15:8. Und am Anfang war leider die hinteren Platzierungen für mich eher so relevant. Und irgendwie war da der Ehrgeiz da, mich zu verbessern. Und es ist heute noch so. Und ich sage immer auch, Fechten ist so eine Sportart, man kann nicht das irgendwann perfekt können. Also man kann jeden Tag immer noch ins Training gehen und sich in irgendwelchen Bereichen verbessern. Und ja, das war, glaube ich, das, was mich von Anfang an so gefesselt hat.
Glaubst du, dass dich persönlich gerade so dieser, was heißt Rückschritt, aber so dieses immer wieder hinfallen, dass das dich viel stärker motiviert als Erfolg?
Ja, auf jeden Fall. Also doch, kann man, glaube ich, so sagen.
Aber es ist ja eigentlich spannend, dass wenn du jetzt viel, viel erfolgreicher bist, würdest du sagen, du bist trotzdem noch genauso motiviert, also legst trotzdem noch genau den gleichen Ehrgeiz an den Tag?
Ja, also auf jeden Fall einfach so, ja, ich habe jetzt meinen ersten Weltcup gewonnen und man sagt immer so, okay, das ist so nochmal eine Ebene mehr als nur eine andere Medaille in einer anderen Farbe zu gewinnen und das ist auch so, aber dann denkt man sich so 2 Tage danach, okay, krass, ich habe jetzt gewonnen, okay, ich will jetzt direkt den nächsten wieder gewinnen, also es ist auch so ein bisschen irgendwie so eine Sucht und
sich da selber zu pushen und immer weiterzukommen auch. Ja. So ein Battle mit sich selber ja auch eigentlich schon, weil eigentlich erwartet ja keiner von einem im Leben so, du musst jetzt Weltmeisterin werden. So, das ist ja der eigene Wunsch ja immer, ne? Und ich glaube, dass das auch die größte Motivation ist, die man haben kann, wenn man das selber so unbedingt will, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Gibt es nichtsdestotrotz manchmal Momente, wo du nicht so motiviert bist oder wo du denkst so, irgendwie hat das alles überhaupt einen Sinn, was ich hier gerade mache?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es wäre auch nicht normal, wenn man es nicht hätte. Das ist im normalen Leben so, ist im Sport so, ist im Beruf so. Also es gibt natürlich manche Tage, denen wache ich auf mit meinem ganzen Körper weh und ich denke mir so, boah, nee, also heute schaffe ich es nicht zum Training. Heute muss ich auf jeden Fall Pause machen, obwohl irgendwie 3 Einheiten draufstehen. Und dann während des Frühstücks denkt man sich so, okay, aber ja, nur die Harten kommen in den Garten, dann quäle ich mich heute durch und dann bin ich heute Abend auch stolz auf mich, dass ich es durchgezogen habe und also ich denke, man muss ja auf seinen Körper hören. Es gibt natürlich auch Tage, wo man es wirklich vielleicht nicht machen sollte. Aber doch. Also klar gibt es so Motivationslöcher, aber man denkt dann an die guten Momente, an die schönen Wettkampferinnerungen, an die Goldmedaillen und dann geht es schon irgendwie wieder los.
Also kann ich mir das so vorstellen, wenn du dann zum Beispiel ja, nachmittags auf der Couch sitzt und mal keine Lust auf Training hast, dass du dir dann immer wieder die Bilder anguckst, du mit Goldmedaille um den Hals und das will ich nochmal, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Doch, eigentlich genauso. Also man will ja wieder dahin und ich glaube, vom auf der Couch sitzen schafft man es halt leider nicht.
Mhm. Trainierst du jeden Tag?
Ja.
Wie sieht sonst so deine Trainingsroutine aus? Also wie kann ich mir jetzt so deinen klassischen Trainingstag dann vorstellen? Also du stehst dann morgens früh auf und frühstückst erstmal. Was gibt's dann zum Frühstück und wann geht's für dich zum Training?
Ja, also das ist auf jeden Fall ganz wichtig, das Frühstück. Davor geht gar nichts, muss auch immer ein Kaffee sein. Und ich würde sagen so 8.30 Uhr, 9 Uhr stehe ich auf, also relativ entspannt. Dann gibt es meistens einen Frühstücksbowl mit selbstgemachtem Granola, getrockneten Früchten und allem möglichen, was so gesund ist, Nüsse und so weiter. Und dann geht es in die erste Einheit, die ist dann vormittags meistens so Einzeltraining. Das kann man mit dem Boxen vergleichen, da kennst du dich ja auch gut aus. Wie das Tatzentraining, das hat eigentlich schon mal jeder im Fernsehen gesehen. Also da ist ein Trainer, der hat eine schwarze Jacke an und wir haben beide eine Florettenmaske auf und machen so... Eigentlich kann man sagen, man automatisiert Reflexe oder Bewegungsabläufe, Techniken trainiert man da ein und dann natürlich auch in Bewegung. Also das ist meistens so eine Stunde. Dann noch ein Athletiktraining, das ist entweder Intervalltraining auf dem Laufband zum Beispiel oder Krafttraining. Und ja, dann Mittagspause, auf jeden Fall wieder Essen, wichtig. Und dann abends ist meistens Gruppentraining. Also das ist dann wie so Sparring eigentlich. Wir sind dann meistens so 15, 20 Leute. Und dann fechten wir einfach untereinander.
Wechselt dann immer durch.
Genau, jeder gegen jeden. Oder es gibt ein System, wir machen Wettkampf. Ja, also ganz unterschiedlich. Und dann bin ich abends wieder um 9 zu Hause und dann wieder essen. Also es dreht sich tatsächlich viel um Essen und Bewegung, ja.
Also dein Tag ist ziemlich durchgetaktet. Was ich mich immer frage, ich wollte ganz gerne mal auf das Sparring nochmal eingehen. Wie schafft man es da, sich dann irgendwie auch so ein bisschen zurückzunehmen, aber trotzdem gleichzeitig eine Kampfsituation zu schaffen, weil man möchte natürlich so nah wie möglich an den Kampf ran, um das zu trainieren. Aber auf der anderen Seite muss man auch immer gucken, dass das gerade jetzt beim Fechten vielleicht eher weniger, aber zum Beispiel jetzt auch beim Boxen, dass man sich da eben nicht so demoliert wie im Kampf dann hinterher selber. Wie schafft man es da so ein bisschen, sich so zu zügeln dann auch?
Ja, beim Fechten ist es tatsächlich halt nicht so schlimm wie beim Boxen. Also wenn wir getroffen werden, dann gibt es halt maximal einen blauen Fleck. Daher ist es schon, kann man schon sagen, dass es sehr, sehr wettkampfähnlich ist. Bei mir ist es jetzt so ein Sonderfall, denn ich trainiere jetzt seit 2 Jahren nur mit Männern. Also ich bin jetzt quasi so allein unter Männern. Und das ist natürlich körperlich gesehen schon, schon hart. Und es ist auch frustrierend, weil man halt einfach ja von der Schnelligkeit her gar nicht die Chance hat, so schnell oder so aktiv zu sein wie die Männer. Und dadurch verliere ich natürlich viel mehr Gefecht, wie wenn ich mit Frauen trainieren würde. Es ist schon sehr, sehr wettkampfähnlich und man ist da auch wirklich durch und man ist da auch im Pulsbereich von um die 200 Schläge. Also das ist wirklich, also mal auch mit Blutgeschmack im Mund nach dem Training ist auch gehört auch dazu. Also es ist schon,
oh, wow.
Ja, hart, doch.
Hart. Warum trainierst du aktuell nur mit Männern?
In meiner Trainingsgruppe haben ein paar Frauen aufgehört, also jetzt sich ein bisschen verkleinert und ich bin ja schon 31 und habe jetzt eigentlich mein Leben lang immer mit den Frauen trainiert und dachte mir, okay, ich will was verändern, was Neues ausprobieren, vielleicht auch ein paar Risiken eingehen, neue Wege gehen und gucken, was dann draus wird. Und ja, jetzt kann ich natürlich sagen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Klar, es gibt Tage, wo ich mir denke, boah, warum tust du das an, hier dich von den Männern verprügeln zu lassen? Aber eben wieder, wenn man dann halt einen Wettkampf gewinnt, dann denkt man sich so, ja, war die richtige Entscheidung.
Ja, ich glaube auch, dass einen das immer nochmal so ein bisschen anders pusht. Also ich kenne das halt auch nur selber so vom Boxen. Da sind auch größtenteils Männer, sagen wir mal 90%. Und irgendwie gibt einem das nochmal so ein bisschen anderen Kick. So, wenn man weiß, okay, ich kann mich gegen das offensichtlich stärkere Geschlecht irgendwie so ein bisschen durchsetzen oder kann da mithalten. Ich glaube, das ist gerade als Frau, wo man ja immer eher so das Gefühl bekommt, so ja, man ist ja nicht so stark und man ist ja das schwächere Glied irgendwie in der Gesellschaft. Das einem dann nochmal so beweisen, ich glaube, das gibt einem dann auch mal so diese Extra-Motivation, von der du auch eben gesprochen hast. Ist es grundsätzlich beim Fechten so, dass der Männeranteil deutlich höher ist?
Man muss sagen, es ist ziemlich ausgeglichen. Also wir haben, wenn wir einen Weltcup haben, wir haben 180 Starterinnen und die Jungs haben dann meistens so 200. Also es ist eigentlich relativ ausgeglichen. Das ist tatsächlich, ich sage auch immer, Gleichberechtigung ist beim Fechten sehr, sehr weit fortgeschritten, weil wir halt beide nichts verdienen. Deswegen ist die Bezahlung zumindest gleich oder zumindest nicht reich werden können davon. Und ja, nee, aber so die Startanzahl ist tatsächlich relativ gleich, mhm. Ja.
Also man merkt schon, es ist vor allen Dingen ja, die Leidenschaft, die dahinter steckt. Das ist kein finanzieller Ansporn, sondern alle sind da, weil sie halt einfach den Sport lieben. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal so ein ganz anderes Klima schafft, weil ich finde sowieso, Geld kann schon mal so ein bisschen was kaputt machen. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, extrem. Also wirklich alle haben natürlich angefangen, weil sie die Leidenschaft dazu haben. Und manche, die dann natürlich in der Bundeswehr sind und es professionell machen, die haben dann irgendwann die Möglichkeit dazu, quasi auch ein bisschen Geld damit zu verdienen, aber halt, also Jahrzehnte davon entfernt, was zum Beispiel im Fußball dann da passiert.
Ja, das spürt man immer wieder so, den Vergleich zu, ja, zum Fußball, dass das so unausgewogen ist, das Verhältnis der Bezahlung. Wie nimmst du das jetzt, die genauso viel leistet wie, sagen wir mal, ein Profifußballer, wie nimmst du das wahr, dass du siehst, okay, in anderen Sportarten wird sich quasi dumm und dämlich verdient? Also da, wir sprechen ja von Summen, die sind exorbitant, die sind unvorstellbar und du selbst leistest genauso viel und verdienst eigentlich gar nichts damit. Was gibt dir das für ein Gefühl?
Ja, also natürlich macht es auch wütend und es enttäuscht natürlich auch irgendwie, weil man sich denkt, okay, wir leisten halt mindestens genauso viel und es wird halt nicht so wirklich anerkannt von der Gesellschaft, sage ich mal. Aber ich glaube, mich würde es noch wütender machen, wenn ich, glaube ich, Fußballspielerin wäre, weil da einfach der Vergleich einfach, das ist einfach, das geht einfach nicht, finde ich. Deshalb finde ich es auch so super, dass es in den USA jetzt dieses Equal Pay gibt für Damen und Männer im Fußball. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt in die Richtung. Und bei uns ist es eher so, dass man guckt, okay, Randsportarten sind halt generell schlecht bezahlt, haben wenig TV-Präsenz im Vergleich zum Fußball. Und das ist eigentlich das, was traurig ist. Und dafür benutze ich auch mein Instagram und will einfach, dass ja, viele Kinder davon erfahren, viele Jugendliche vielleicht auch anfangen. Ja, und dass halt auch Erwachsene einfach den Spaß daran finden, halt Fechten zuzuschauen. Und ja, das ist, glaube ich, gerade so unsere Möglichkeit im Randsport, so unsere Sportart ein bisschen bekannter zu machen.
Ja, ich glaube, so mein persönlicher Wunsch ist halt eigentlich immer so, dass man sagt, okay, man macht dann macht nicht irgendwie eine Sportart groß, sondern was ich so an Olympia auch immer so toll finde, so dass, klar, gibt es auch dann den einen Wettkampf, der dem mehr Aufmerksamkeit gehört, wenn dann Usain Bolt über den Platz sprintet, dann hat das natürlich eine andere Medienpopularität als, keine Ahnung, jetzt Ton zum Beispiel von irgendwem, aber das Schöne ist halt, dass es irgendwie alle Sportarten gemeinsam hinterher dann durch das Stadion laufen und dass es so ein gemeinsames Ding irgendwie ist und das ist immer so schade beim Fußball, der ist so gesondert von allem, also jetzt Fußball ist eben das Standardbeispiel jetzt an der Stelle, ja. Aber es gilt ja genauso auch für Handball. Das ist, finde ich, immer so schade, anstatt dass man sagt, so, okay, wir haben so einen riesigen Pott an Sportarten und wir schenken all dem die gleiche Aufmerksamkeit. Weil ich kann das Argument schon immer verstehen, dass man sagt, okay, wir geben Fußballspielern mehr Geld, weil auch eben einfach die Zuschauerzahlen, die Quote eine ganz andere ist und auch viel mehr eingenommen wird. Also, ne, das ja. Ist ja auch immer so eine Sache, die man abwägen muss. Und es gilt ja auch für den Frauenfußball, dass einfach nicht so viele Leute schauen. Ja. Aber eben da muss man gucken, okay, wie kann man das halt ändern? Absolut, dass das halt
ja. Nicht mehr so ist. Ja. Ne? Also es geht ja schon in die richtige Richtung. Es gibt jetzt die Finals in Berlin, jetzt im Juni. Da sind 14 Sportarten, hauptsächlich eigentlich nur Randsportarten. Und da tragen wir quasi auch unsere deutschen Meisterschaften aus. Wir sind das erste Mal dabei und ich glaube, das ist halt super cool. Wir kriegen auch ein bisschen ARD und ZDF Übertragungszeit und das ist natürlich mega. Also wenn das immer so ein bisschen weiter gefördert wird in Deutschland, dann glaube ich schon auch, dass wir die Chance haben. Und auch, es gibt noch 100 andere Sportarten, die richtig cool sind. Judo, Taekwondo, Boxen, richtig cool, auch wenn Frauen boxen. Ja, ich glaube, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
Ja, und vor allen Dingen tragen Menschen wie du, die natürlich eine gewisse Medienpräsenz, auch auf Social Media zum Beispiel, haben ja auch ihren Teil definitiv dazu bei. Deswegen an der Stelle schon mal den kleinen Disclaimer so. Checkt auf jeden Fall mal Annes Instagram- und Social-Media-Account ab, falls ihr Lust auf Fechten bekommen habt. Jetzt aber kurz zurück zum Thema. Wir haben jetzt einen kleinen Exkurs gemacht. Wir hatten gerade über deine Trainingsroutine ja gesprochen. Hattest du in der Vergangenheit immer mal Situationen, wo du dachtest, okay, jetzt muss ich hier auf etwas verzichten, zum Beispiel gerade so in der Jugendzeit, okay, die anderen gehen feiern, Party machen etc. Du musst aber morgens früh zum Training und Granola essen. Was sind da Momente, an die du dich rückblickend erinnern kannst, wo du mal verzichten musstest?
Ja, also du hast eigentlich das beste Beispiel schon genannt. Es war tatsächlich immer schon so, wenn man dann natürlich irgendwann auch rausgeht, auf Partys eingeladen ist, auf Geburtstage und dann irgendwie doch absagen muss und sagen, nee, ich kann nicht, ich muss morgen früh raus oder ich bin am Wochenende gar nicht da, weil ich beim Wettkampf oder beim Trainingslager bin. Das hat dann schon immer natürlich wehgetan und ich glaube, das sind auch so diese Zeiten, wo dann halt auch die meisten dann aufhören, also wo sich so die Trainingsgruppe auch verkleinert, weil es dann doch welche gibt, die sagt, okay, mir ist aber wichtiger, mich mit meinen Freunden zu treffen und es ist ja dann auch okay. Genau, oder auch dann zu Uni-Zeiten, als ich studiert habe, wo du weißt, okay, jetzt heute Abend gehen die alle feiern, das ist schön, als Student kann man natürlich unter der Woche mal weggehen, aber ja, wenn man eben noch Leistungssport macht, dann halt nicht. Und das sind so Sachen, wo man dann sich dann so denkt, so ja, okay, würde ich jetzt gerne, aber nee, geht nicht.
Gibt es da, oder gab es da schon mal Freunde, die dann die Augen verdreht haben und gesagt haben, boah, Anne, voll uncool?
Nee, eigentlich gar nicht. Also da muss ich sagen, habe ich super Glück oder mir die richtigen Freunde rausgesucht. die haben alle volles Verständnis und die sind auch immer so dabei und supporten mich und schauen die Livestreams sogar. Sie kennen sich schon aus und wissen, wo sie die Livestreams finden. Ey, ist richtig cool, ja.
Ja, ich glaube, dass das eh das A und O ist, da Support von Freunden wie auch Familie zu haben, dass sie das cool finden, was man macht, dass man da nicht so alleine gegen den Wind läuft, sondern dass man da so Wind von anderen einfach mitbekommt. Mal abgesehen vom Feiern, ich denke, dass so die wilde Jugendstudium, das Studium ist ja bei dir jetzt vorbei. Gibt es jetzt aktuell noch Situationen, wo du merkst, okay, das Fechten nimmt schon teilweise Zeit weg, die du gerne für andere Dinge manchmal nutzen würdest?
Ja, jetzt ist eher, hat es natürlich so ein bisschen verschoben und jetzt ist eher so, okay, jetzt in 4 Wochen fahren wir zur Europameisterschaft und da ist der 85. Geburtstag meines Opas. Da denkt man sich dann so schon so, ja, okay, sehr schade. Man weiß ja auch nicht, wie viele Geburtstage man noch zusammen mit seinem Opa verbringen kann. Das ist natürlich schon schade. Dann denkt man sich, ja, würde ich eigentlich gerne hingehen, aber geht halt einfach nicht. Aber auch da, die haben Verständnis und dann holt man halt die Zeit eben
anders nach,
genau.
Ja. Glaubst du, dass du rückblickend irgendwann mal auf dein Leben guckst und sagst so, boah, warum habe ich so viel Zeit in das Fechten gesteckt?
Nee, ich glaube nicht. Also mich hat das Fechten so viel gelehrt. Also natürlich von Disziplin, Durchhaltevermögen, Pünktlichkeit und natürlich die ganzen Länder, die ich bereisen durfte bisher. Das hätte ich natürlich gar nicht geschafft.
Stimmt, das gehört auch noch mit dazu.
Ja, und da so viele Kulturen kennenlernen dürfen, neue Menschen Erfahrungen machen dürfen, die ich bestimmt nie gemacht hätte. Also ich wäre natürlich nie zum Beispiel, also weil ich gedacht hätte, oh cool, ich möchte jetzt mal eine Woche in Jordanien sein, nach Jordanien geflogen. Aber da habe ich dann auch einen Wettkampf gehabt und dann das Land auch kennenlernen können. Deshalb glaube ich, nee, also glaube nicht, dass ich es bereuen werde.
Ja, das glaube ich auch nicht.
Ja.
das ist mega spannend, was du auch gerade sagst. Hast du rückblickend ein Ereignis, an das du dich besonders erinnerst, wenn du an das Fechten denkst? Oder eins, wo du direkt sagst, so, boah, das war mit einer der schönsten Momente oder vielleicht auch Erfolge oder auch Misserfolge?
Ja, sowohl als auch. Ich glaube, jeder Sportler hat, glaube ich, positive und negative Erinnerungen an sein Sporterleben, sage ich mal. Ja, positiv ist auf jeden Fall jetzt die Goldmedaille, aber auch die Bronzemedaille mit dem Team war super, weil als Team feiert es sich natürlich nochmal schöner. Das war auf jeden Fall sehr besonders, weil es auch einfach ein Höhepunkt war. Also Europameisterschaft ist natürlich nochmal ein bisschen besser als Weltcups. Aber ansonsten auch, ja, einfach so, wir waren zum Beispiel einmal in Havanna beim Weltcup und unser Hotel wurde fälschlicherweise irgendwie gecancelt und hatten halt dort keine Übernachtungsmöglichkeit und wurden dann von einer Fechterfamilie aufgenommen und konnten bei denen im Haus leben und dann halt auch wirklich sehen, wie kochen die, wie leben die. Und das war einfach so eine Erfahrung, ja, die man, glaube ich, sonst nicht gemacht hätte. Solche Sachen sind halt immer cool. Also gerade so dieser Kontakt dann mit den Kulturen finde ich mega interessant. Und ja, negativ sind natürlich immer meistens Verletzungen. Hatte ich leider auch ein paar, aber jetzt auch im Nachhinein gesehen, habe ich mich wieder vollständig erholt und super viel mitnehmen können daraus, ja.
Ja, das sind Momente und Erfahrungen, die einem hinterher keiner mehr nehmen kann. Und ich glaube, dass das auch so viel mehr wert ist, als ich glaube, das kann man gar nicht mit Geld aufwiegen. Und das entweder man fühlt das und man weiß so, okay, das ist echt eine Sache, die nehme ich fürs Leben mit. Oder man sagt halt, okay, das ist nicht meins und ich brauche das alles nicht. Und dann macht einem das auch nicht so viel Freude. Aber wenn man da so ein Gefühl für hat und offen dafür ist, auch sagen wir zu sagen, man muss ja auch erstmal den Mut dann haben und sagen, ja, ich wohne jetzt mal bei Fremden oder ich bereise jetzt mal ein fremdes Land. Damit fängt es ja auch schon an, dass sich das ja viele auch nicht trauen. Ich kann mir vorstellen, dass sich dahingehend das Fechten auch sehr, sehr selbstständig gemacht hat. Ja. Vor allen Dingen auf Wettkämpfe reisen.
Ja, extrem. Also klar, man ist natürlich auch noch länger von zu Hause weg, Trainingslager. Jetzt waren wir 2 Wochen in Asien, so, da ist natürlich auch, es ist schon eine lange Zeit und dann natürlich eine ganz andere Kultur, als die wir aus Europa kennen. Und aber Hammer. Also ich lieb's.
Wie ist das so, wenn man auf fremde Kulturen trifft? Also wenn man da mit so vielen Sportlern unterschiedlicher Nationalitäten auf einen Raum trifft, was sind da so die Eindrücke, die du daraus mitgenommen hast?
Ja, man kennt sich auch mittlerweile sehr gut. Das sind ja dann die meisten dabei, die auch schon im Jugendbereich international da waren. Und dann sind es ja jetzt auch mittlerweile irgendwie über 10 Jahre, wo man sich kennt. Und man quatscht natürlich miteinander. Jetzt natürlich zu Corona-Zeiten war es natürlich auch interessant, wie die damit in ihrem Land umgehen oder wie es ja da einfach so läuft. Und ansonsten ist einfach ein bunter, cooler Mix. Es gibt natürlich so Stereotype einfach, die trotzdem auf alles zutreffen, sage ich mal. Also wo man sagt so, ja, die Italiener, die gehen halt gerne essen. Ja, das ist halt so. Die gehen auch im Fechten gerne essen und trinken ein Weinchen dazu oder so. Das ist einfach cool zu sehen. Und man lernt auch einfach viel so fürs eigene Leben. Man denkt sich so, okay, man sollte vielleicht auch mal ein bisschen lockerer sein, nicht so deutsche Mentalität, nicht immer so 10 Minuten vorher da sein, sondern vielleicht auch mal nur eine Minute vorher kommen oder so. Man lernt auch echt viel.
Eine Kultur, mit der du besonders gut klarkommst und eine, wo du sagst so, ist immer schwierig?
Eher schwierig, glaube ich, ist eher so dieses Osteuropäische, einfach weil die sehr verschlossen sind und ich glaube, ich halt ein sehr extrovertierter, offener Mensch bin und das dann so manchmal, glaube ich, ein bisschen too much für die ist, glaube ich. Also da habe ich immer das Gefühl, ich muss mich zurücknehmen und dann bin ich auch nicht so ganz ich selbst, deswegen mag ich das nicht so gerne. Und mit den meisten, das komme ich ja mit den Italienern, mit den Spanierinnen, Franzosen, ja, komme ich eigentlich sehr gut klar und da besteht auch echt eine Freundschaft mittlerweile über die ganzen Jahre, die wir jetzt zusammen da so verbringen. Ja,
kann ich mir vorstellen, dass es mega ist, wenn man da so mit so vielen Leuten aus unterschiedlichen Nationalitäten so zusammenkommt. Das ist immer so ein cooler Austausch einfach, weil jeder nochmal so ganz anders aufgewachsen ist und nochmal irgendwie so was Eigenes mit reinbringt. Du hast gerade eben über das Thema Verletzungen auch gesprochen. Was war so bis jetzt so deine schwerste Verletzung?
Ich hatte eine im Jugendbereich, da ist mir beim Zeigefinger das Band vom Knochen abgerissen und es wurde lange nicht diagnostiziert. Also ich habe quasi meine letzte Junioren, also Nachwuchssaison mit einem abgerissenen Band im Finger gefochten. Weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Aber
da hat das nicht wehgetan?
Doch, auf jeden Fall. Also da war auch Tape und Schmerzmittel natürlich immer mit am Start, was jetzt im Nachhinein gesehen auch nicht gut ist. Also bitte auch nicht nachmachen. Dann wurde das operiert und konnte ich ein Jahr lang keine Florette in die Hand nehmen. Das war wirklich schon echt eine schwere Zeit. Da war ich dann halt immer auf dem Fahrrad unterwegs, habe viel Konditionstraining gemacht. Und das war auch schwierig, weil der Arzt meinte, ja, er weiß nicht, ob es nach der OP möglich ist, noch zu fechten. Er kann es mir ja nicht versprechen und das war natürlich sehr schwierig.
Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
Ja, ich war natürlich super traurig und habe gedacht, okay, wenn das jetzt sein soll, es war kurz und intensiv, aber ich hätte gerne Lust drauf, dass es noch länger geht und habe dann einfach nur gehofft und im Endeffekt ist ja dann alles gut gegangen. Und jetzt 2020 hatte ich noch eine Operation am Oberschenkelknochen, da wurde ein Tumor entdeckt im Knochen. Ist auch nicht so häufig, war auch ein Zufallsbefund, also ich hatte jetzt nicht wirklich schlimme Schmerzen. Wir haben es aber trotzdem überprüfen lassen und dann haben wir das entdeckt. Und ich musste 3 Monate lang auf Krücken gehen, was natürlich für einen aktiven Menschen wie mich sehr schwierig war. Aber auch da habe ich die ganze Zeit wieder gehofft, zurückkommen zu können, weiterfechten zu dürfen. Und da war auch irgendwie der Ehrgeiz dann ab dem 3. Tag wieder da. Da habe ich halt Arme trainiert, 3 Monate und Oberkörper. Und mein rechtes Bein war ja auch noch im Einsatzweg. Und dann habe ich einfach versucht, das zu machen, was geht. Und auf, dass die 3 Monate so schnell rumgehen wie jetzt, wie es möglich ist.
So rückblickend, kannst du festmachen, warum du dich damals verletzt hast? Also was spielt da so mit ein, worauf kann man achten, dass man sich eben nicht so schnell verletzt? Also jetzt vielleicht nicht nur beim Fechten, sondern grundsätzlich bei Sportarten.
Ja, grundsätzlich natürlich so muskuläre Sachen, die kennt ja jeder in jeder Sportart. Da ist es immer wichtig, dass man einfach eine gute Ernährung hat. Darauf achten, dass man gute Qualität hat bei der Ernährung, dass man einfach seinem Körper das Beste gibt, damit er auch das Beste leisten kann. So kann man natürlich muskuläre Sachen versuchen zu verhindern. Und ja, die anderen Verletzungen, ich glaube, da konnte ich jetzt nicht so viel Einfluss nehmen von außen. Ich meine, so einen Zusammenstoß beim Fechten gibt es schon auch mal, so wo die Hände so aneinander gehen. Ja, da muss man dann einfach hoffen, dass es klappt und danach halt möglichst eine gute Betreuung, Physiotherapie und so weiter haben. Ja, aber so Ernährung spielt natürlich eine gute Rolle. Nachbereitung, Aufwärmung, so einfach, dass man ja auf sich achtet, dehnt, Mobility macht, solche Sachen.
Wenn man jetzt jeden Tag trainiert, wann hast du mal Zeit, dir irgendwie mal eine Pause zu gönnen oder deinen Körper mal zur Ruhe kommen zu lassen?
Wir haben natürlich auch eine Off-Season, die ist meistens auch im Sommer. Da liebe ich es natürlich auch, in die Sonne zu fliegen oder zu fahren und da einfach mal richtig abzuschalten und dann auch mal wirklich mal ein oder zwei Wochen gar keinen Sport zu machen, also auch nicht ins Gym zu gehen oder so. Das muss schon auch sein. Und während der Saison gibt es natürlich auch kleinere Phasen, wo man mal 3-4 Tage gar nichts macht. Und ja, die genieße ich natürlich auch sehr. Und ansonsten sind es wirklich diese kleinen Dinge, so simpel, wie es sich anhört, aber einfach mal so einen Kaffee am Nachmittag mit einem Stück Kuchen, Handy weglegen, in der Sonne sitzen und es einfach genießen oder mit einem Buch raus auf dem Balkon. So, das sind eigentlich so die kleinen Dinge, die mich eigentlich gut abschalten lassen, ja.
Ja, ich glaube, wenn man immer an Erholung denkt, denkt man immer so an dieses große Ganze und dann macht man Pause und vielleicht dann mehrere Tage oder muss in Urlaub. Und ich finde es gerade ganz schön, dass du sagst so, nee, es sind eigentlich, kann man sich die Pausen ja auch im Alltag mal gönnen und die sollte man nicht vergessen oder übergehen. Und natürlich funktionieren wir nicht alle den ganzen Tag wie Maschinen, aber ich glaube, viel hat es auch was damit zu tun, ob man sich bewusst halt die Zeiten und bewusst vom Kopf her halt auch mal sagt so, okay, ich nehme mir jetzt, auch wenn es vielleicht nur eine halbe Stunde ist, kurz die Zeit jetzt hier am Tag, das kann manchmal so viel mehr Kraft spenden als ein ganzer Urlaub, wenn man im Urlaub auch die ganze Zeit mit seinen Gedanken 24/7 um was auch immer man zu tun hat kreist, ist es auch keine Erholung. Also ich glaube, Erholung fängt auch viel im Kopf an. Ich weiß nicht, wie du das da schaffst, dich da so dann runterzuholen.
Ja, du hast echt auf den Punkt gebracht, das ist wirklich so. Also einfach auch, mir fällt es auch schwer, mein Handy wegzulegen, gebe ich auch zu. Aber wenn ich es dann mal schaffe, dann denke ich mir danach so, boah, das hat so gut getan, mach das doch einfach öfter. Oder einfach mal kurz 20 Minuten um den Block gehen, ohne Handy, das Handy auch im Büro zum Beispiel zu lassen, wenn man einen Bürojob hat und einfach mal zu hören, aktiv zu hören, was so eigentlich um einen rum passiert, das machen wir jetzt viel zu selten. Also meistens steckt man sich ja dann doch AirPods irgendwie rein und hört einen Podcast oder so und ja, so was die ganz kleinen Dinge, finde ich, sind echt wichtig.
Was ich immer ganz cool finde, ist so alleine ins Restaurant gehen.
Ja, Hammer. Alleine Sachen machen ist echt wichtig.
Ja, dann schaltet, ist es irgendwie nochmal so ein ganz anderes Level von, ich nehme meine Umgebung wahr, weil du halt nicht irgendwie mit jemand anders redest oder weiß ich nicht, was dann in dem Moment machst, ne? Wie schaffst du das, wenn du jetzt zum Beispiel in der Wettkampfvorbereitung bist, eben, dass du nicht ständig dieses Gedankenkarussell hast und da auch mal bewusst zu sagen, weil klar, man kann das Handy weglegen, das ist ja eigentlich erstmal einfach, aber so den Kopf auszuschalten und sich da mal irgendwie Ruhe zu gönnen, aber sich die Ruhe zu nehmen, wie schaffst du das da, deinen Kopf irgendwie, dass deine Gedanken nicht ständig ums Fechten kreisen oder um andere Stresssituationen? Man hat ja nicht nur, ist ja nicht nur das Fechten, sondern ja auch vielleicht private Dinge, die dich beschäftigen. Wie schafft man das da mal irgendwie vom Kopf abzuschalten?
Ja, also auch vom Wettkampf ist es halt schon meistens so, dass man so den festen Ablauf hat. Also man fliegt meistens am gleichen Wochentag, man macht vorher die letzten Vorbereitungen, das so, diese kleinen Rituale, sage ich mal, die lenken einen ganz gut ab. Man weiß, okay, morgen muss ich um 7 Uhr los, weil dann der Flieger geht. Also muss ich das und das noch einpacken, dann ein bisschen Meal Prep machen. Ja, solche Sachen lenken einen dann schon ab. Und dann direkt vor der Vorbereitung ist es auch so, also wir sind ja immer als Team unterwegs und da ist es ja dann schon auch so, man kennt sich gut, man hat seine Bezugsperson vielleicht auch, mit der man dann so kleine Rituale macht, wie, okay, wir gehen immer am Tag vor dem Wettkampf nochmal einen Kaffee trinken. Also Kaffee spielt auf jeden Fall eine große Rolle.
Ja, ich merke schon, ja.
Genau, merke ich gerade auch selbst. Und ansonsten, ja, also eben diese kleinen Pausen, so wo man sich denkt, so, oh, man hat was Gutes für sich gemacht, das bringt einen immer ganz gut runter. Und ansonsten haben wir natürlich auch, also ich mache auch Mentaltraining mit einem Mentaltrainer. Und da hat man natürlich auch so seine ein, zwei Strategien. Man schreibt sich zum Beispiel was auf oder hat so Stärkebilder, die man sich anschaut, wo man merkt, okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen nervös irgendwie innerlich geworden, obwohl es noch 2 Tage bis zum Wettkampf sind. Dann holt man das raus, guckt sich das an und weiß, okay, ich weiß, was meine Stärken sind, kann ich mich drauf verlassen, du brauchst gar nicht nervös sein. Und dann,
ja. Oh, das ist total spannend. Ist das die Regel, dass das beim Leistungssport ist, dass du so einen Mental Coach an der Seite hast?
Ja, es gibt eigentlich fast in jedem Verband mittlerweile Sportpsychologen, aber es ist natürlich keine Pflicht. Also es gibt bei uns auch viele Athletinnen, die sagen, nee, das ist nicht so meins, ich mache das lieber mit mir selbst aus, ist dann auch okay. Und ich habe eigentlich immer bisher mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet und fahre da eigentlich ganz gut. Also ich habe jetzt einen neuen seit dieser Saison und ja, man spricht einfach drüber, zum Beispiel manche sind halt extrem nervös, kriegen dann Magenprobleme, andere sagen einfach, ja, ich zweifle an mir vom Wettkampf, wie kann ich das abschalten, und dann macht man meistens eben so kleine Strategien, Rituale, so Stärkebilder sind, spielen oft eine Rolle, oder dass man sich wirklich mit der Hand nochmal was aufschreibt, um da einfach nochmal, ja, das so aus sich rauskommen zu lassen, sage ich mal, so dass man wirklich, okay, ich habe es jetzt aufgeschrieben, ich lege das Papier jetzt zur Seite und es beschäftigt mich auch nicht mehr damit. Sowas, ja.
Ja, man sagt ja auch immer, wenn man so abends nicht schlafen kann, dass man einfach, anstatt sich dann die ganze Zeit 100-mal umdreht, einfach sagt, okay, ich stehe jetzt auf, ich schreibe es auf, was ich für To-Dos morgen habe, oder dann kann ich mir morgen noch die Gedanken drüber machen und jetzt lege ich mich schlafen.
Ja.
Das funktioniert sehr, sehr gut auch. Ja. So ähnlich stelle ich mir das auch vor. Kurz vor dem Wettkampf, beziehungsweise kurz vor dem Kampf, was geht dir da durch den Kopf?
Ja, man kennt ja in den meisten Fällen seine Gegnerin, da man sich einfach so lange kennt und mittlerweile ja gegen fast alle, sag ich mal, eigentlich mal gefochten hat. Und ich mache das dann immer so, dass ich auf jeden Fall Musik höre, das ist natürlich sehr wichtig. Ich habe immer die gleiche Musik eigentlich
verwendet. Was hörst du dann?
Schon viel Deutschrap auch. Also so schon ein bisschen was, was einen so ein bisschen...
Ein pusht, ja.
Ja, genau.
Genau. Ja, funny.
Ja, ich glaube, das machen echt viele. Also viele hören auch Eminem zum Beispiel, auch so die alten
Tracks. Ja, Rap und so. Ist halt einfach, ja. Das gibt einen anderen Flow, ja, glaube ich.
Auf
auch,
jeden,
ja,
Fall. Genau, und dann gehe ich eigentlich so im Kopf durch, so okay, auf der einen Seite, was funktioniert gegen die Gegnerin, wenn ich sie kenne, was habe ich eigentlich immer gemacht, womit treffe ich, und auf der anderen Seite so, was soll ich eher nicht machen, und dann, ja, versuche ich mich warm zu halten und ja, dann, ja, so Zweifel und so kommen natürlich immer. Da habe ich dann eben diese Strategien, die man mit dem Sportpsychologen ausmacht oder hat und die man auch im Training natürlich schon nutzt manchmal und dann ja im Wettkampf eigentlich ja schon drauf zurückgreifen sollte. Und dann klappt es eigentlich immer.
Mentale Stärke ist ein wichtiges Thema, das du nicht nur beim Wettkampf selber brauchst und in deinem Alltag, sondern auch ja bei der Bundeswehr, um mal auf ein anderes Thema rüber zu switchen. Du bist nämlich auch Sportsoldatin. Zunächst einmal, was kann man sich darunter vorstellen? Also was sind die Aufgaben einer Sportsoldatin?
Ja, also total viele kennen das gar nicht. Ich sage immer, viele kennen das vom Wintersport. Da sind viele Athleten und Athletinnen im Zoll. Und das ist das gleiche Prinzip. Also wir sind quasi bei der Bundeswehr angestellt, bekommen Einjahresverträge und machen auch eine Grundausbildung. Die dauert aber nur... Also bei mir hat sie 6 Wochen gedauert, jetzt nur noch 4 Wochen in Hannover. Da ist man dann auch wirklich in Uniform, grün, robbt durch den Schlamm, ist im Biwak draußen. Also man macht da schon eigentlich mal alles mit und man schießt auch. Und danach ist man quasi komplett freigestellt für den Sport tatsächlich. Also wir müssen einmal im Monat uns bei unserem Chef melden, den Trainingsplan vorlegen für den nächsten Monat, sagen, wo wir sind, so organisatorische Dinge regeln. Aber tatsächlich sind wir nie im... grün. Also wir sind echt eigentlich immer nur in unserer Sportart dann und repräsentieren die Bundeswehr dann auf internationalen und nationalen Turnieren, ja, in unserer Sportart.
Oh wow. Aber könnte es theoretisch mal vorkommen, dass du irgendwie zum Einsatz dann gezogen wirst im Extremfall?
Ja, also die Ausbilder sagen immer, weil wir die Frage natürlich auch stellen, so, wir wollen ja auch wissen, so, wie sieht's aus, die Ausbilder sagen immer, also bevor ihr eingezogen werdet als Sportsoldaten, werden erstmal die ganzen Reservisten nochmal aktiviert und danach, wenn wirklich Not am Mann oder an der Frau wäre, dann, ja.
Aber könntest du dir das vorstellen auch? Also beziehungsweise vielleicht da erstmal die Frage vorweg, ist die Ausbildung zur Sportsoldatin, kann man sich das genauso vorstellen wie eine klassische Ausbildung zu einer Soldatin?
Nee, also wir haben es natürlich viel, viel, viel verkürzter. Ich meine, 4 Wochen, was kann man da schon groß lernen? Klar, das ist so ein Crashkurs, sage ich immer. Dann macht man nochmal 2 andere militärische Lehrgänge, aber die sind halt auch relativ kurz, auch nur 4 Wochen. Und ja, also da kann man ja gar nicht das lernen.
Kann man nicht vergleichen.
Genau, was die anderen Soldaten in jedem Tag ja lernen oder Ausbildung genießen. Aber ich finde es immer mega interessant, einfach da auch ein bisschen reinzuschnuppern und da auch an andere Grenzen zu gehen, sage ich mal. Genau, ich habe jetzt alle Lehrgänge schon geschafft, also ich bin jetzt tatsächlich frei, immer für den Sport, und ja, man hofft und man gibt natürlich alles dafür, dass man wieder ein Jahr verlängert wird, einfach um Fechten halt oder auch unsere Sportarten einfach halt ja, als Profi ausüben zu können.
Wie bist du dazu gekommen? Also, weil das ist ja schon irgendwie, also ich habe es, als du mir das erzählt hast, auch zum allerersten Mal gehört. Wie bist du darauf gekommen?
Ja, durch meine älteren Teammitglieder, sage ich mal, die waren schon in der Bundeswehr und dadurch lernt man das eigentlich kennen, weil man die fragt, okay, was macht ihr? Es gibt natürlich immer welche, die sagen, ich will nicht zur Bundeswehr, ich versuche es dann irgendwie anders hinzubekommen und die arbeiten dann zum Beispiel und machen noch Fecht nebenher. Das ist natürlich schon eine krasse Doppelbelastung und deswegen ist die Bundeswehr eben perfekt.
Kann das jeder machen? Also kann jeder Sportsoldat werden?
Ja, theoretisch ja. Also du musst halt in deiner Sportart, sage ich mal, in offiziellen Kader berufen werden. Also es gibt immer Olympiakader, Perspektivkader, Ergänzungskader, Nachwuchskader. Und wenn du Teil dieses Kaders bist, kannst du quasi eine Bewerbung über deinen Verband schicken. Und dann schauen die immer jedes Jahr, einmal im Jahr, wird geschaut von denen, die drin sind, sind die noch gut genug, haben die Perspektive, haben die gute Leistung gebracht, waren die vielleicht verletzt und kriegen nochmal eine Chance für die nächste Saison oder nicht. Und dann gibt es natürlich immer nur so eine sehr begrenzte Anzahl, also im Fechten zum Beispiel, glaube ich, nur 24. Genau, und dann würde es ja bedeuten für jede Disziplin ja nur 4 Plätze ungefähr. Genau, und wenn ein Platz frei ist und du alle Kriterien erfüllst, dann kannst du theoretisch einberufen werden, ja.
Also Kriterium 1 ist schon mal, dass ich natürlich Leistungssport mache und in einem offiziellen Kader bin, mich dann darüber beworben habe, was sind noch Kriterien, was sind noch Sachen, die ich mitbringen müsste, um theoretisch aufgenommen zu werden?
Also hauptsächlich geht es tatsächlich um den Sport. Also du musst Leistung, gut sein, du möchtest Leistungssport aktiv machen, du willst in die Weltspitze und ja.
Also es geht gar nicht so stark darum, dass du jetzt irgendwie ja, Fähigkeiten besitzt, die man jetzt für den Bund zum Beispiel bräuchte, sondern es geht wirklich erstmal rein um den Sport.
Ja,
genau. Kannst du dir vorstellen, warum die Bundeswehr das macht? Also es ist eher so ein Promo-Ding, um oder vielleicht Sportler einfach zu unterstützen finanziell oder ja. Welchen Zweck hatte dieses ganze Programm
aus deiner Sicht? Also es läuft tatsächlich unter Öffentlichkeitsarbeit bei der Bundeswehr. Mhm. Die Polizei hat es auch zum Beispiel. Es gibt auch die Sportfördergruppe der Polizei. Das ist dann immer auf Bundesländer begrenzt. Dann der Zoll hat es eben auch und die Bundeswehr auch. Und es ist einfach, ja, die Bundeswehr arbeitet einfach damit, dass wir sozusagen als ja, das Gesicht, sage ich mal, des Sports, als Vorbilder fungieren und ja, die Bundeswehr einfach eben auch im Ausland bei internationalen Wettkämpfen präsentieren. Und wir nehmen natürlich auch so Aufgaben wahr, wie bei Messen, zum Beispiel bei der FIBO hat die Bundeswehr auch immer einen Stand. Da zum Beispiel, wenn es möglich ist, ist man da auch dabei und hilft da ein bisschen und informiert die Leute eben darüber, weil es gibt tatsächlich in ganz Deutschland nur knapp 750, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber 750 Plätze für Sportsoldaten und Sportsoldatinnen und es sind natürlich hauptsächlich Sportarten aus dem Randsportarten, also Fußballer sind da natürlich nicht drin. Frauenfußballerinnen gibt es, die da drin sind, aber die meisten sind tatsächlich aus Leichtathletik, Schwimmen, Boxen, Judo, Fechten, Karate, ja.
Ja, es ist schön, wenn man sich da einfach so gegenseitig supportet. Ihr als Sportler, die Bundeswehr und die Bundeswehr euch da, also wenn man da einfach so ein Gemeinschaftsding wieder erschafft und sich da auf allen Ebenen irgendwie, wie es geht, halt gegenseitig unterstützt. Jetzt ist es ja auch so, dass du noch unglaublich viele andere Sachen nebenbei machst. Also Ausbildung zur Yoga-Lehrerin, du hast Trainerlizenzen, du hast sogar studiert, ein Lehramtsstudium abgeschlossen. All diese Dinge, wie schaffst du das zeitlich unter einen Hut zu bekommen?
Also man muss schon sagen, ich habe es immer nacheinander gemacht. Also ich habe das Studium gemacht, direkt nachdem ich Abitur gemacht habe, also bevor ich in die Bundeswehr bin. Also ich habe tatsächlich witzigerweise meine Bachelorarbeit abgegeben und am Tag danach bin ich zur Grundausbildung. Also das hat wirklich zeitlich alles perfekt gepasst. Und das Studium war schon Doppelbelastung. Also ich war da schon oft davor, dass ich gesagt habe, okay, ich schmeiße jetzt hin. Ich kann nicht die ganzen Wettkämpfe machen und dann immer noch in der Uni sein mit Präsenzphasen und so. Und meine Eltern haben mich da ein bisschen geschubst, sage ich mal, dass ich es doch machen soll. Und das war jetzt im Nachhinein, bin ich total dankbar, dass sie das gemacht haben. Genau, dann habe ich es abgeschlossen, bin zur Bundeswehr. Und dann eben bei der Bundeswehr, weil ich ja wirklich komplett freigestellt bin für den Sport, ist es möglich, so Fernstudien zu machen. Und darüber habe ich eben meinen Personal Trainer, meinen Fitnesstrainer gemacht. Und darüber mache ich jetzt auch meine Yoga-Lehrer-Ausbildung. Also es ist dann schon okay, weil man bei Fernstudien kann man halt wirklich sich das einplanen und man kann sagen, okay, ich kann jetzt die Präsenzphase nicht machen, dann mache ich halt die nächste in einem halben Jahr und alles andere mache ich so ja am Nachmittag, wenn ich mal einen Kopf dafür habe, lese ich mir
mal
ein Skript
durch. Man kann sich so viel Zeit nehmen, wie man halt einfach möchte dann in dem Moment auch. Ich kann mir halt auch vor allen Dingen vorstellen, gerade wenn man ja mit ganz vielen anderen Studenten zusammen studiert, die ja, sagen wir mal, deren Hauptjob ist einfach Student zu sein, was jetzt gar nicht abwertend gemeint ist, sondern das ist auch vollkommen in Ordnung so. Aber du, die ja eine ganz andere Verantwortung ja trägst an deine eigene persönliche Leistung auch, dass du hast schon weitaus mehr gesehen als die meisten und dass man sich da oft auch schon denkt, so boah, das ist jetzt Ich kann das gar nicht ernst nehmen hier gerade. Also ging es denn manchmal in dem Moment dann so?
Ja, also erstmal habe ich sie oft natürlich beneidet, sage ich mal. Ne? Ich hätte natürlich auch gerne dieses klassische Studentenleben, WG, feiern und so. Ist natürlich mega cool und ich gönne es wirklich jedem. Man soll die Erfahrung auch machen, ist Hammer. Aber oft war es halt dann so, dass ich zum Beispiel bei Präsenzphasen durfte man, oder Präsenzseminaren durfte man nur zweimal fehlen. Und ich habe die zweimal fehlen natürlich schon für Wettkämpfe aufgebraucht. Und ich durfte ja theoretisch gar nicht krank werden, weil ich dann ja das Seminar nicht mehr hätte machen können oder die Punkte nicht dafür bekommen hätte. Und da wurde halt oft gar keine Ausnahme gemacht. Und dann hieß es so, ja, du musst dann zwei Seminare protokollieren, dann darfst du im Kurs bleiben und das dritte Mal fehlen. Und dann dachte ich mir oft so, okay, wow.
Habt ihr da gar kein Verständnis
für, oder? Ja, da war schon oft so, dann... Krass. Ich so, echt, mach dir es mir jetzt noch schwerer. Ich versuche ja schon irgendwie alles zu machen. Ich verstehe natürlich, dass die auch ihre Vorschriften haben, absolut, aber manchmal dachte man sich dann schon so, okay. Und da waren natürlich auch welche dabei, die gesagt haben, so, ja, wir dürfen auch nur zweimal fehlen. Und ich so, ja, okay, aber ihr seid hier, wohnt hier in der Stadt. Also ich bin auch noch gependelt. Und ja, ich bin halt, also ich habe ja wirklich gar nicht die Chance, krank zu werden, weil ich dann sofort raus bin. Und ja, aber also im größten Teil waren alle verständnisvoll und haben es schon versucht, irgendwie möglich zu machen.
Ja, ich glaube, das ist oft schon mal so ein bisschen dieses Kleinkarierte. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch manchmal was mit Neid einfach zu tun hat, dass die einen sich so denken, okay, ich habe jetzt, also ist nur mein Studium klingt immer so schlimm, weil auch so gerade so ein Lehramtsstudium ist auch sehr, sehr anspruchsvoll. Und aber die sind halt dann in ihrer Bubble, ne? Und wenn dann jemand kommt, der noch zuzüglich zu dem nochmal was macht, ich glaube, da kann man schon mal gut neidisch drauf sein, weil ich glaube, jeder weiß, was das einem, oder hat eine ungefähr eine Ahnung davon, was das bedeutet, nochmal zuzüglich zu dem sonstigen Druck nochmal mehr Druck zu haben und das auch noch erfolgreich zu machen. Also nicht nur nebenbei zu machen, sondern auch noch erfolgreich darin zu sein, so wie du. Was sind deine nächsten Steps, wenn du jetzt an deinen weiteren Lebenslauf denkst? Du hast ja eben schon ein bisschen vorher gequatscht. Fechten ist nicht so eine Sache, die man ewig machen kann. Deswegen, wenn du da so ein paar Jahre weiter denkst, was schwebt dir da so vor in der Zukunft?
Ja, also natürlich will ich super gerne so lange weiter fechten, wie es möglich ist. Also ich sage immer so, bis Ende 40 ist es okay. So, das kann man machen. Wenn der Körper mitmacht, dann ist es auch cool. Und dann habe ich es auch so lange vor. Und genau, ich habe ja so ein bisschen in die Richtung Personal Trainer, Fitness Trainer gemacht, jetzt mein Yoga-Lehrer noch und so meine Traumvorstellung wäre, dass ich danach auch im Fechten oder zumindest im Leistungssport bleiben könnte und da als Athletiktrainerin arbeiten könnte. Das wäre natürlich Hammer. Es findet auch immer mehr Einzug jetzt so bei den anderen Nationen schon, wo ein bisschen mehr Geld sitzt, sage ich mal, fahren jetzt auch schon Athletiktrainer immer mit auf die Weltcups. Wir haben die Sportler dort auf, was halt richtig cool ist. So, das wäre natürlich so mein Traumjob einfach. Aber ich hätte jetzt auch nichts gegen Eishockey oder andere Sportarten, also da bin ich auf jeden Fall auch
offen. Hauptsache sportlich aktiv.
Genau. Und ja, wer weiß, ansonsten natürlich auch so Personal Training klassisch, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, und ansonsten, ja, also da auf jeden Fall Sport. Aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, als Lehrerin zu arbeiten, weil vielleicht so ein Mix aus beidem wäre auch cool.
Ja, ich kann mir das, aber ich sehe da auch schon ein bisschen so die Überschneidung mit als Lehrerin, bist du ja auch im engen Kontakt mit Menschen, bringst anderen Leuten was bei und vielleicht auch als Sportlehrer, weiß ich nicht. Die Möglichkeiten sind ja vielfältig, wohin einen das Leben verschlagen kann. Wenn wir jetzt einmal von der kleinen Zukunftsreise nochmal in die Vergangenheit gehen, wenn du deinem 18-Jährigen ich selbst auf der Straße begegnen würdest, was würdest du ihm sagen?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man auch noch mit ja, also dass man auch erfolgreich sein kann, auch wenn man noch schon ein bisschen älter ist, weil ich jetzt schon relativ lange warten musste, bis jetzt auch diese Erfolge kamen, sage ich mal. Und das gibt es aber im Sport immer wieder und das gibt es auch im beruflichen Leben immer wieder. Also man muss vielleicht auch mal ein paar Jahre durchstehen, auch wenn die hart sind und vielleicht da nicht so viel die Erfolge kommen, die man sich auch wünscht. Trotzdem immer weitermachen. Man sagt nicht umsonst 7-mal hinfallen, 8-mal aufstehen. Irgendwann klappt's und wenn man dran bleibt und wenn man hart arbeitet dafür und wenn man Spaß dran hat und weiß, so, okay, das ist das, was ich machen möchte, dann irgendwann klappt es auf jeden Fall.
Liebe Anne, vielen, vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir heute genommen hast und die schönen motivierenden Worte. Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute mit dem Fechten. Und wie ja schon angekündigt, schaut euch auf jeden Fall mal Annes Social-Media-Kanäle an, wenn ihr mehr über Anne erfahren wollt. Und Annes Lebensweg ein bisschen mitverfolgen wollt. In diesem Sinne, vielen Dank und tschüss zusammen.
Vielen Dank dir nochmal.